Tja, liebe Leute, das wäre es haarscharf gewesen mit Pau.
Haarscharf.
Fast hätten wir alles aufhören können. Das wäre es gewesen.
Digitaler Suizid hat der Andreas gerade gemacht.
Ja, das war's. Ich habe außerdem das Intro gelöscht. Und ohne Intro kein Podcast. Tja, das wäre es gewesen.
Er wollte es gerade abfahren und klickt auf Löschen, wie auch immer sowas passiert.
Ja, in dieser komischen Oberfläche ist einfach so ein kleines X darunter, was wenn du drüber hoverst und wenn du auf das X anstatt auf den Namen des Intros klickst, was 3 Pixel entfernt ist, dann löscht er das halt einfach raus.
Okay, und du hast das nicht so justiert in deinem System für digitale Vollpfosten wie mich, von wegen, dass du mal nochmal gefragt wird vorher, bist du sicher, dass du das möchtest? Bist du sicher, dass du deine Kontodaten gerade an wildfremde Menschen im Internet geben möchtest?
Naja, das ist ja nicht mein System, wir nutzen das ja einfach nur. Nee, scheinbar nicht, die vertrauen einem da.
Ah, okay, du willst löschen, alles klar, deine Existenz ist damit Geschichte.
Ja. Ach ja, Emo, wie ist es bei dir? Wir haben den ersten Advent.
Wir haben ersten Advent. Einen wunderschönen ersten Advent wünsche ich dir, mein Lieber. Euch da draußen wünsche ich, dass ihr einen wunderschönen ersten Advent gehabt habt. Ich liebe die deutsche Sprache. ich denke, wir wünschen euch erstmal einen hoffentlich schönen zweiten Advent, wenn ihr das hier hört. Wir greifen in der Zukunft etwa voraus. Ja, Andreas, wie geht's dir?
Ich kann und will mich nicht beschweren. Nee, es ist eigentlich ganz gut, glaube ich. Ich bin froh, wenn dieses Jahr jetzt sich dem Ende neigt, wenn alles ein bisschen ruhiger wird. Der Dezember wird nur teilweise ruhiger werden, glaube ich. So ab der Mitte ungefähr.
Ja.
Bis dahin sind die Kalender aber voll, würde ich sagen. Und bei dir?
Absolut. Es ist auch, wir bei mir im Team, auch auf Arbeit, echauffieren wir uns im humoristischen Grad sehr darüber, wie optimistisch manche Leute und Instanzen sind, immer noch zu versuchen, etwaige Termine in fremde Kalender zu drücken, in der Erwartungshaltung, dass da noch irgendwie was zustande kommt. Und ich mir denke, Leute, also ganz ehrlich, so zwischen am Mittwoch zwischen 23 Uhr und 23.10 Uhr.
Ja, da hätte ich noch 10 Minuten.
Da hätte ich noch ein kurzes Fenster. Ja,
ich habe 3 Minuten Anfahrtsweg. Wir können uns 5 Minuten treffen. Ja.
Also es ist wirklich irre, es ist totales Chaos, es ist totaler Wahnsinn und die Woche war auch entsprechend anstrengend, es ist voller Termine, voller Themen. Man merkt so, dass das Jahr sich dem Ende neigt und alle irgendwie nochmal schnell das zu Ende bringen wollen, was sie eigentlich im Juli schon hätten beenden wollen, aber nicht konnten. Und jetzt stehen hier Themen an, wo ich mir denke, ja klar, muss das auf die letzten Meter, müssen wir das jetzt hier noch durchprügeln.
Ja, da hat irgendwer eine Zielvereinbarung drauf,
Richtig, richtig. Und das raubt so ein bisschen den Nerv. Noch dazu habe ich mir diese Woche so eine kleine Sehnenüberlastung im Fuß zugezogen beim Sport. Und jetzt humpel ich hier die ganze Zeit durchs Haus. Und das fuckt mich ein bisschen ab, weil ich auch merke, dass meine nächste Laufsession, die in 2 Tagen ansteht, wahrscheinlich ausfallen wird. Und das deprimiert gerade mehr als alles andere.
Ja, das ist der eine Moment, wo man nochmal frustlos wird.
Ja, genau. Ja. Ansonsten ist eigentlich alles okay. Wir hatten gestern Familienessen. Wie ihr wisst da draußen, eine Erzgebirgerin als Ehefrau. Und am ersten oder an dem Samstag vor dem ersten Advent ist immer so Adventszeit-Auftaktessen mit der Familie. Und das fand gestern statt. Da hat man ein volles Haus halbwegs und ein bisschen Stress und vollkommen eskalierende Kinder. Und sehr viel Frohmut, als man endlich im Bett lag. Und jetzt haben wir es 9.46 Uhr am darauffolgenden Sonntag, also quasi am ersten Advent. Und Andreas habe ich noch schnell in die Dusche geschickt und habe gefragt, bleibt es bei 9 Uhr mit der Aufzeichnung?
Ja, ich habe mich beeilt und wir haben, glaube ich, 9 Uhr geschafft, ja.
Ja, genau. Was war sonst so die Woche?
Gute Frage. Bei mir gar nicht so viel, glaube ich.
Bist du zum Black Friday Opfer geworden?
Ich habe mir neue Kochtöpfe gekauft.
Geil. Das ist ja wenigstens was Vernünftiges.
Ja, aber ich fühlte mich auch sehr erwachsen dabei, dass ich mich darüber gefreut habe.
Ich bin ja jetzt nun mittlerweile 40 und da darf man das, denke ich, aber ich musste schon selbst lachen, als ich so diese Angebote durchgescrollt habe und nach einem neuen Staubsaugermodell geschaut habe. Vor 15 Jahren wäre dir das nicht passiert.
Die sind auch angekommen, ich habe mich riesig gefreut und habe dann gedacht, ach du Idiot.
Über Kochtöpfe würde ich mich auch sehr freuen, glaube ich.
Ja. Ich hatte immer noch die wir damals, als wir zusammengezogen sind, halt geholt haben, so aus der günstigsten Klasse, die teuersten. quasi. Ja. Also für 5 Töpfe habe ich dann irgendwie so 100 Euro bezahlt. Ja. Die haben bis heute gehalten.
Das ist auch schon ein guter Einstieg eigentlich. Für
ja, Leute, absolut. Wie gesagt, ne, von den günstigsten waren es die teuersten. War mir auch wichtig, weil ich schon immer gerne gekocht habe. Aber du merkst halt schon, dass wenn ich ein Rezept habe, wo es heißt, ich soll was in einen Topf anbraten, na, schwierig mit den Töpfen, sag ich mal. Also das bleibt dann eher alles Pappen unten am Boden.
Jetzt bin ich sehr gespannt, als leidenschaftlicher Hobbykoch. Bist du Team Beschichtung oder bist du Team Edelstahl?
Ich war bisher Edelstahl, also bei Pfannen habe ich alles da.
Ja.
Ich bin jetzt, habe ich so beschichtete Töpfe geholt. Ja. Genau. Ich bin mal gespannt. Ich habe es noch nie vorher ausprobiert.
Mhm.
Also zumindest, ich habe so einen Keramiktopf, den ich sonst jetzt immer genommen habe zum Anbraten. Mhm. Das hat immer sehr gut funktioniert. Aber, und du?
Edelstahl. Ich habe tatsächlich angefangen mit beschichteten Töpfen einfach aus reinem Unkenntnis, wie man Töpfe tatsächlich benutzt oder wie man kocht und wie man Sachen nicht anbrennen lässt. Mittlerweile bin ich aber auf Edelstahl umgestiegen.
Ja, ja. Mhm. Also bei Pfannen habe ich auch. Ich habe eine Edelstahlpfanne, die kommt auch nicht weg.
Ja.
Genau, wenn man einmal verstanden hat, wie es geht und dass Hitze wirklich Hitze bedeutet bei Edelstahl, dann geht das schon. Ich muss jetzt mal gucken. Ich weiß gar nicht so genau, wie das bei der Reihe, die ich mir jetzt geholt habe, weil die ist auch nicht so klassisch beschichtet.
Keine Sorge, ihr lieben Hörenden. Ihr seid trotzdem noch richtig bei Pau, ein Comic-Podcast. Das ist kein Spin-off von wegen Kochtöpfe und alles andere Erwachsene. Nee, wir reden gleich über Comics. Aber Andreas und ich hatten diese Woche wenig Zeit zu schnacken. Und unser Vorgespräch versuchen wir nicht immer so in die Länge zu ziehen, damit wir uns im Podcast auch noch ein bisschen was zu erzählen haben. Und dann geht es dann halt auch mal um Kochtöpfe.
Ja, scheinbar.
Ja.
Also ich muss rausfinden, wie diese Beschichtung heißt, die da drin ist, weil es sieht auch nicht so aus wie so eine klassische Beschichtung. Besonders kratzfest, bla bla, ja. Wärmespeichernd.
Ja.
Naja.
Soll ich noch mal einen draufsetzen und Sachen erwachsen werden, was ich gekauft habe im Black Friday? Ich habe mir ein neues Blutdruckmessgerät gekauft.
Ja.
Ich wollte unbedingt eins haben, was ich mit meiner Apple Health App verbinden kann und die Daten direkt digital einspeisen kann durchs Messen und nicht manuell eintragen muss. So ein Quatsch halt. So was macht man, wenn man alt wird. Wenn man alt wird.
Ah, das sind Edelstahltöpfe.
Mhm.
Ja.
Du klingst sehr überzeugt, dass du weißt, was du da kaufst.
Ja, ich hatte mir diverse Rezensionen angeguckt, aber es sieht halt einfach nicht aus wie Edelstahl. Mhm. Also ich habe lange gesucht nach diesen Töpfen und hatte die jetzt auch ewig auf der Liste.
Mhm.
Aber ja, Blutdruckmessgerät, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, wir hätten hier keins liegen. Also.
Naja.
Gottes Willen. Ja.
Wir werden alt. Ja. Oder sind das schon? Nun denn, was gab's comic-technisch? News haben wir heute nicht dabei, wir haben aber trotzdem ein paar Themen, was wir in der letzten Zeit gelesen haben. Ich bin immer noch schockiert vorhin, als ich mich eingeloggt habe in unser System und die große 199 gelesen habe.
Ja.
Wenn Andreas mir die Daten für die Aufnahme schickt, wir zeichnen ja wie gewohnt remote auf, habe ich immer die Episodennummerierung drin, weil der Andreas halt von uns beiden der Profi ist und sowas halt macht. Sehr durchstrukturiert ist und dann sehe ich da die 199 und hatte so ein bisschen Ehrfurcht. Nächste Woche dann tatsächlich, also heute in einer Woche oder zumindest nächstes Wochenende, zeichnen wir die große 200 auf.
So ist es, ja, gar kein Druck.
Ja, gar kein Druck. Können wir gleich so ein bisschen Foreshadowing machen für die nächsten Wochen. Im Anschluss machen wir noch unseren Jahresabschluss, also nicht gleich danach, aber der wird dann halt in den Wochen danach kommen.
Ja.
Und dann gibt es auch noch mal ein kleines Special zum Jahresabschluss. Obendrauf.
So ist es. Wir können es, glaube ich, verraten. Es ist Tradition, oder?
Ist Usos, ja.
Es ist Usos. Komplett. Splitter werden ihren Vorhang öffnen. Das bedeutet auch, ich werde mit dem Mattes, jetzt kommt wieder die deutsche Sprache, dann darüber gesprochen.
Mit dem Max
dann darüber gesprochen haben, was da so drin ist.
Ja.
Und natürlich kriegt ihr dann auch eine Folge Pau zum neuesten Splittervorhang, wo Max und ich uns da in Ruhe mal durcharbeiten und da mal alles durchsprechen, was da so auf uns zukommt.
Genau, nächste Woche dann die 200, wo wir euch euren Fragen stellen werden und noch einen Comic mitbringen, wo Andreas nicht weiß, was ich mitbringe und ich nicht weiß, was Andreas mitbringt.
So ist es.
Ja. Darüber hinaus dann Jahresabschluss. Das machen wir auch wie gewohnt, wie letztes Jahr, denke ich. Da werden wir unsere Top 5 aller Kategorien, was man so an Medienkonsum inklusive Comics mitnehmen kann, werden wir dadurch immer. Vielleicht bringen wir dann auch mal ein paar News da mit. Bis dahin wird sich wieder einiges angesammelt haben. Heute habe ich keine dabei, weil ich einfach keine Kraft hatte, noch welche zu recherchieren. Das machen wir noch. So.
Aber gelesen hast du.
Gelesen habe ich. Ich muss mal gucken, wie ich das ein bisschen zusammenfasse, weil ich ja weiß, dass du mittlerweile angefangen hast. Und ich auch davon ausgehen muss, dass einige der Hörenden hier angefangen haben, aber noch nicht wissen, wie das Ende ist. Ich habe One World Under Doom zu Ende gelesen, die letzten beiden Ausgaben. Ausgabe 8 und 9 des Events und habe parallel dazu gelesen Captain America von Chip Zdarsky 4 und 5, quasi das Ende des ersten Story Arcs. Warum ich das in einem Satz erwähne, erzähle ich gleich. Ganz kurz, für alle, die jetzt die letzte Folge, ich glaube, in der letzten Folge hast du über das erste Heft geredet, ja?
Letzte Mal hatte ich ja Justice League Unlimited.
Ah, okay, dann war es die vorletzte. Kontext, Andreas liest es im Deutschen bei Panini, da ist jetzt die erste Ausgabe raus. Ich habe jetzt die Originalausgaben im Englischen gelesen und bin jetzt durch mit dem Event. Für alle, die das noch gar nicht mitbekommen haben, worum geht's? Doom, also Dr. Doom nutzt so einen globalen Krisenmoment aus, um sich als einzige stabile Lösung zu präsentieren, um ja quasi so eine Art Weltherrschaft zu übernehmen. Avengers, Fantastic Four und X-Men versuchen die tatsächlichen Hintergründe aufzudecken und Dooms neue Ordnung basiert in der Summe so auf Überwachung, Zwang und einer überraschend funktionierenden Stabilität, die er implementiert, zumindest augenscheinlich. Viele HeldInnen geraten in moralische Grauzonen, denn Widerstand bedeutet, das Chaos wieder zurückzubringen, was vorher da war, und die Akzeptanz von Dooms Herrschaft bedeutet, ihm die Welt zu überlassen. Und das weder das eine noch das andere klingen ziemlich cool. Ja. Doom präsentiert seine neue Gesellschaftsform als ziemlich effizient, friedlich und logisch strukturiert, aber auf Kosten jeglicher Freiheit. So, das ist so die Prämisse des Events. Ja. Und jetzt, ich kann inhaltlich logischerweise ohne zu spoilern nicht sagen, was jetzt in den letzten beiden Ausgaben passiert. Ich kann es nur versuchen zu umschreiben, wie ich es wahrgenommen habe und wie ich es empfunden habe. Logischerweise wird natürlich ein großer Umbruch nachher noch kommen in dem Plot.
Ja,
die Helden stürmen oder beziehungsweise versuchen, Doom zu bezwingen. Und es gibt einen gewissen Kniff, wo ich sehr gespannt war, wie sie es machen, dass Doom in diese Position gebracht wird. Ja, wie sie das generieren. Und das hat tatsächlich Ryan North, also der Autor der Serie, mit dem einzig logischen Aspekt, der für Doom eine Achillessehne ist, geschafft. Alle, die es gelesen haben, wissen, was ich meine. Ich umschreibe es sehr, sehr vage. Und das fand ich sehr, sehr gekonnt gemacht. Ja. Was bleibt jetzt über von dem Event? Nicht viel. Wie üblich.
Wie immer bei Events.
Es gibt einen ansatzweise neuen Status quo. Es gibt einen ansatzweise Begebenheiten, Nachwirkungen, die uns in den nächsten 2-3 Monaten sicherlich beschäftigen werden. Aber ich sag mal so, in einem Jahr wirst du davon nichts mehr merken.
Ja, schade.
Ich meine das nicht als Kritik, weil das Event selbst war lesenswert, das hat Spaß gemacht, die Story war schlüssig, das Ende fand ich stark, besonders diesen Moment mit diesen beiden Figuren, ist sehr vage, ich weiß, und den Kniff, den sie genommen haben, um Doom quasi zu einer Kehrtwende zu motivieren, beziehungsweise in die Knie zu zwingen. Das war sehr plausibel, sehr gekonnt gemacht und hat vor allem dieses Beziehungsgeflecht zwischen diesen Personen für mich auch noch weiter vorangebracht. Ja, war sehr plausibel. Hat mir gut gefallen, war nicht überragend und es hat natürlich jetzt nicht, also es wird jetzt nicht diesen Impact haben wie beispielsweise Civil War oder sowas. Ja,
ja.
Wo du halt wirklich noch mindestens 5-6 Jahre, wahrscheinlich sogar bis heute immer noch so gewisse Nachwirkungen spürst. Das wird hier nicht der Fall sein.
Und das wäre cool, wenn wir das mal wieder irgendwie bekommen und schaffen würden.
Aber ist das dann auch gewollt? Wirklich?
Nein, scheinbar ja nicht, sonst würde man ja mit Sicherheit mal solche.
Nee, ich meine das aus Perspektive von uns, aus Perspektive der Lesenden.
Also
ist das wirklich gewollt?
Ich finde das cool.
Ja.
Also ich fände cool, wenn es mal ein bisschen erschütternder wäre, wenn so ein Event ist und das nicht so eine Momentaufnahme ist, weil dann ergibt es auch mehr Sinn, sich das vielleicht nochmal 2 Jahre später durchzulesen.
Ist alles richtig, aber diese Konsequenzen, die du denn nachher hast und eigentlich sind wir ja Status Quo-Leser. Ja, und im Status Quo-Leser meine ich, wir wollen ja Geschichten haben, wir sind diejenigen, die sich immer wieder beschweren, dass Geschichten halt nicht diesen Impact haben, aber eigentlich wollen wir ja den Status Quo so haben, wie er uns gefällt.
Ja, und da bin ich, also ja, und aber mir gefällt, wenn man halt rumexperimentiert, wenn man Dinge umschmeißt. Und,
ja, ja.
Und deswegen fände ich das cool. Also es ist gerade, finde ich, immer ein bisschen schade, wenn so ein Event rauskommt und dann verpasse ich das vielleicht, vielleicht ignoriere ich es auch einfach mal,
ja,
dass ich ein halbes Jahr später denke, ja, war auch egal.
Mhm.
Es ist völlig egal, dass ich das verpasse. Ich habe nie das Gefühl, irgendwie Fear of Missing Out hast du da nicht,
ja,
weil dann lasse ich es halt raus.
Mhm.
Danach ist sowieso wieder alles wie vorher oder eine Kleinigkeit, die ich in 3 Sätzen zusammengeschrieben habe,
mhm,
hat sich geändert. Das finde ich ein bisschen schade. Da hätte ich gerne, mhm, mal wieder ein Event, das ein bisschen wirklich mal einen neuen Status quo setzt. Ja,
ja. Das ist One World Under Doom nicht, aber macht trotzdem Spaß. Also meine Empfehlung ist, da dran zu bleiben. Es hat jetzt vielleicht keinen nachwirkenden Mehrwert in Einfluss und oder allzu viel Mehrwert in Einfluss auf die gesamte Kontinuität des Verlagsuniversums, aber es macht trotzdem Spaß zu lesen, weil es gut geschrieben ist, weil die Stärke des Events tatsächlich die Widerspiegelung der politischen Begebenheiten sind, mhm, wie wir sie gerade auf der Welt sehen, ja, in einem weitestgehend gemäßigten Umfeld. Ja.
Mhm.
Warum Captain America 4 und 5 von Chip Zdarsky? Diese Geschichte handelt ja eigentlich lange Zeit davor, ist ja also quasi eine Geschichte, die in der Frühzeit von Captain America nach seinem Auftauen als Fischstäbchen angesiedelt ist. Aber sie hat halt direkt mit Doom zu tun und baut mit dem Ende hin ziemlich nah an dem Feld, was jetzt kommen wird.
Mhm.
Im Nachgang. Ja, mhm, weil wir wissen ja, Chip Zdarsky wird federführender Autor sein bei dem kommenden Event, was jetzt schon wieder ansteht und den,
ja,
Begebenheiten. Und Captain America spielt da eine gewisse Rolle. Und mit dem ersten Heft, was jetzt im nächsten Story-Arc kommt, also ab Heft 6, wird er dies aufgreifen. Die Nachwirkung von One World Under Doom.
Ja.
So. Auch die Story hat mir weitestgehend gut gefallen. Wir haben ja da diesen alternativen Captain America, der implementiert wurde, als der eigentliche Cap noch auf Eis lag. Das handelt alles so quasi Zeiten des Irakkriegs so parallel. Ja, also
ja,
von vor 20 Jahren oder etwas mehr als 20 Jahren. Und diese Story hat halt wirklich mit den ersten Ausgaben auf so eine Realitätsbombe hingearbeitet, die da kommt für diesen Colton. Diesen Fake-Cap oder Aushilfs-Cap, der da mit seinem Trauma zu kämpfen hat und dann natürlich irgendwann überschnappt wird. Und ja.
Die Bombe ist jetzt geplatzt.
Die Bombe ist geplatzt, war nichts an Überraschung dabei, hat aber trotzdem Spaß gemacht, ist solide geschrieben. Und ja, es wirkte so ein bisschen wie, man wollte unbedingt die neue Captain America-Serie schon starten, aber nicht parallel die One World Under Doom Story torpedieren. Ja,
und hat deswegen irgendwie überbrückt. Ja.
So wirkt es ein bisschen, um da halt auch so ein paar Versatzstücke zu implementieren, die dann möglicherweise jetzt in den aktuellen Begebenheiten eine Rolle spielen werden. Also ja, dass Captain zum Beispiel auch mit drastischen Mitteln oder auf drastischen Wege erfahren muss, dass die Regierung der USA halt auch nicht so schwarz und weiß auf der Seite der Guten stehen, sondern auch im Hintergrund, keine Ahnung, okay, irgendwelche Despoten an die Macht putschen, um Eigeninteressen zu forcieren.
Mhm.
Gottes Willen, ja, haben die ja noch nie gemacht. Ja,
und komplett ein neues Thema.
Neues Thema, genau. Und
ja,
das ist halt solche Story-Elemente, die hier verarbeitet wurden.
Ja.
Ja.
Er klingt so ein bisschen nach dieser Batman-Story, die er auch geschrieben hat, parallel zu seiner fortlaufenden Bruce Waynes Jugend.
Mh.
Wie hieß die denn nochmal im Deutschen?
Ich weiß es ja nicht mehr. Das war auch so ein Zwölfteiler, ja.
Ja, ja, genau. Ja. War auch so egal. So,
vollkommen egal, ja.
Ja,
ja, genau. Nee, war hier aber lesenswert. Inwieweit das nachher noch Auswirkungen auf die fortlaufende Geschichte hat, das weiß ich nicht, das werden wir sehen. Aber Captain America von Chip Zdarsky definitiv empfehlenswert. One World Under Doom auch.
Sehr gut, das wollte ich hören. Ich mache mit was Empfehlenswerten weiter. Hattest du ja auch schon mal empfohlen. Ich habe es jetzt gelesen, weil es der zweite Teil der Justice League Unlimited des Heftes ist.
Mhm.
The Question wird darin mit veröffentlicht.
Ja.
Und sie spielt, also die Handlung scheint komplett halt im Tower zu spielen, auf der Raumstation der Justice League, und sie ist so ein bisschen der Sheriff vor Ort. Sie muss auf ihre kleine Westernstadt aufpassen, dass da nichts Böses passiert. Es gibt aber eine Bedrohung und sie kriegt auch ein kleines Team an die Hand und gemeinsam mit diesem Team soll sie herausfinden, was hat das mit dieser Bedrohung, also erst einmal, es gibt Auffälligkeiten, könnte man eher sagen. Sind diese Auffälligkeiten eigentlich eine Bedrohung? Und wenn es eine Bedrohung ist, was kann man dagegen tun und was will man überhaupt von denen und alles, was da so dran hängt. Und ist ein cooler Auftakt gewesen. Also das macht wirklich Spaß, es hat wirklich so Western-Flair, auch durch ihr Outfit, aber auch viel innerer Monolog von ihr, was da ganz gut zupasst. Und einem schönen Cliffhanger am Ende. Ich sag mal, war jetzt reine Exposition natürlich das erste Heft. Das war, ne? Wir lernen sie kennen, wir wissen, wie sie in die Position gekommen ist. Natürlich mussten Batman, Superman himself sie fragen, sonst hätte sie das natürlich nicht gemacht. Ja. Da ist sie viel zu stolz für. Und dann gibt es
schon etwas niedriger zu stapeln, ne?
Ja. Ne? So, ja. Und ja, war cool. Also, ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht.
Die ist gut. Die Miniserie ist wirklich gut und ist eine super Ergänzung zur Justice League Unlimited.
Sehr gut, ja. Weil jetzt geht es nämlich genau darum, jetzt muss dieser Fall auch gut funktionieren, der da aufgemacht wird.
Ja.
Und da habe ich eine Frage für dich mitgebracht. Also, wir hatten uns letztes Mal offline nämlich drüber unterhalten, dass das Sonderheft 1, Challengers of the Unknown, ist schon am 11. November erschienen.
Ja.
Und Atom Project kommt am 23. Dezember. Und ich habe ein bisschen Angst, mit den Challengers anzufangen, weil ich Angst habe, mir vieles vorwegzunehmen, wenn ich das jetzt komplett lese.
Das ist ja das, was ich meinte.
Da wäre meine Frage, was würdest du auch empfehlen, zu warten, bis zumindest Justice League Unlimited die ersten 4-5 Hefte da sind? Oder?
Mein Bauchgefühl gerade sagt, aber ich habe es ja damals zum Release jeweils gelesen und die Miniserien erschienen parallel. Das heißt, du hast die fortlaufenden Kapitel bei Justice League Unlimited genauso bekommen, wie jetzt The Question, Ausgabe 2, 3 und so weiter, wie halt auch Challengers oder halt Atom Project. Das ist halt die Krux, die Panini hat, dass sie manche Sachen in Heftform monatlich bringen, aber dann manche andere Sachen im Paperback mit 5 Ausgaben. Meine Empfehlung vom Bauchgefühl her wäre, nochmal nach einer Reading Order zu recherchieren, zur Justice League Unlimited und allem drum und dran, zu gucken, wann was erschienen ist, damit ich weiß, bevor Justice League Unlimited 3 kommt, sollte ich jetzt vielleicht Challengers 3 nicht lesen oder andersrum.
Ja, genau darum geht es mir. Ich möchte mir halt nichts vorwegnehmen, indem ich irgendwie irgendein Tie-In lese.
Ja,
genau. Und darüber irgendwie alles erfahre. Und dann ist der große Überraschungsmoment bei Justice League halt irgendwie weg.
Da es jetzt schon eine Weile her ist, dass ich es gelesen habe, kann ich gar nicht mal sagen, ob da jetzt irgendwelche Aspekte in den jeweiligen Miniserien versteckt waren, die mir Justice League spoilern könnten oder irgendwas vorwegnehmen. Aber ich im Zweifelsfall ist es bei den US-Veröffentlichungen eigentlich immer so, geh nach Veröffentlichungsdatum.
Ja, eben.
Ja, das ist eigentlich das Sinnvollste.
Dann gucke ich da nochmal nach einer Lesereihenfolge.
Genau.
Also ich bin hooked von dem Universum da gerade.
Bisher macht mega Spaß. Mega
ja,
cool.
genau. Das ist.
Finde ich
auch. Also gerade diese vielen Helden, die da zusammenkommen.
Ja.
Und wie sie dann auch beschreibt, was für ein Chaotenhaufen das ist.
Ja.
quasi wie eine große WG, die da alle zusammenleben und auch ihre Probleme miteinander haben.
Ja.
Das ist schon cool.
Es ist halt auch ein groteskes Konzept eigentlich zu sagen. Jeder, der irgendwie Kräfte hat, kann jetzt hier mitmachen.
Ja, genau.
So, und das ist halt so, bist du sicher, dass das so klug ist?
Nee, und sie sind sich ja sicher, dass nicht klug ist, weil sie stellen sie ja sofort an. Also,
klar. Ja, aber so,
wir machen die Türen auf und gleichzeitig, und jetzt müssen wir auch direkt jemanden rekrutieren, der hier aufpasst.
Richtig. Dann nehmen wir René Montoya, die selber eigentlich noch einen übelsten Rucksack an Shitload mitbringt, mit dem sie zu kämpfen hat und selbst eigentlich keine richtigen Superkräfte hat, aber wir geben ihr eine Shotgun und die patrouilliert jetzt hier bitte mal den Wachturm,
Exakt, genau. Und gleichzeitig kann sie uns auch alle gar nicht so richtig leiden. Das hilft, ja.
Ja, das ist cool. ich habe noch was zu Ende gelesen, endlich, weil da kam die letzte Ausgabe raus und ich hatte über die ersten drei hier, glaube ich, schon mal gesprochen. Und zwar We Are Taking Everyone Down With Us von Matthew Rosenberg und Stefano Landini, die Image Comics Miniserie.
Ja.
Quasi die neue Miniserie von What's the Closest Place from Here. Autor, Gesundheit oder Co-Autoren, Co-Schöpfer. Ich habe ja hier schon mal anklingen lassen, wäre eigentlich ziemlich cool, wenn ein deutscher oder ein deutschsprachiger Verlag diese Miniserie auch bringen würde, weil es so abgeschlossen ist. Ob es wirklich abgeschlossen ist, möchte ich selber nochmal in Zweifel ziehen.
Ja. Aber, Überraschung.
Überraschung. Aber um dich nochmal abzuholen und euch auch nochmal abzuholen, nochmal ganz kurz, worum es hier eigentlich geht. Im Zentrum steht, also dieser Geschichte steht das 13-jährige Mädchen Annalise. Ihr Vater ist ein verrückter Wissenschaftler und der wurde zu Beginn der Geschichte von einem der größten Spione der Welt getötet. Annalise bleibt als Waise zurück mit einer ziemlich ungewöhnlichen Begleitung, nämlich dem Roboter Bodyguard ihres Vaters. Und sie steht jetzt vor der Wahl, entweder versucht sie ein halbwegs normales Leben zu führen oder sie begibt sich auf einen recht gefährlichen Rachefeldzug, der möglicherweise auch dazu führt, dass sie in die gesamte Weltordnung stürzt.
Mhm.
Bloß nicht tief stapeln, ja? Wir fangen gleich ganz an.
Ja. Unter Weltuntergang geht nichts.
Ja. Zu Beginn der Geschichte treffen wir Annalise und ihren Vater und die Roboter, der hat eigentlich eine ganze Roboterarmee, aber der Roboter Bodyguard ist so quasi sein Alfred. Mhm. Ja, sein Alfred. Sie lebt auf der Insel, am Anfang noch ziemlich abgeschottet. Also der Vater hat so eine abgeschottete Superschurkeninsel und dort lebt sie, wächst auf, kennt eigentlich nichts von der Welt, abgesehen von dieser Roboterarmee und ihren ziemlich verrückten Superschurkenvater. Das heißt, keine normale Kindheit, sondern sie durchlebt eine Menge Experimente, Überwachung und hat keine Freunde, sondern eigentlich nur Maschinen. Ja. Mit dem Mord an ihrem Vater kommt jedoch für sie der Schock und eine Art Realität, weil sie A, sich mit der Wahrheit um den Hintergrund ihres Vaters auseinandersetzen muss, nämlich dass er gar nicht so, wie er vorgibt, der Held ist, der er meint zu sein, der seine gesamte Forschung und seine ganzen Praktiken dort nur betreibt, um die Welt endlich zu befreien, sondern er ist eigentlich der Bösewicht, wo die gesamte Welt ihm auf der Spur ist.
Ja.
Und das ist was, womit sie sich jetzt komplett neu auseinandersetzen muss. Und so generiert Rosenberg hier eine Geschichte, die wie so eine Mischung aus Coming of Age, Familien- und Vertrauensdrama mit ziemlich düsterer Spionage- und Rache-Story gemixt wird. Ja. Mhm. Das heißt, wir haben neben emotionalen Konflikten auch ziemlich actiongeladene Spy-Momente, Konfrontationen mit Gegnern aus allen Richtungen und einige moralische Entscheidungen, wo man als Leser, Leserin schon mal sich fragen könnte, ja, das klingt nicht so smart. Ja. In der Summe also Sci-Fi-Comic, Spionage, 60er, 70er Jahre Flair, aber ganz großer Fokus, und das ist das, was ich krass finde, ich habe auch mal so ein bisschen quer gelesen im Netz und habe dazu kaum Wortmeldungen gefunden. Das, was mir an dem Comic nämlich am meisten gefallen hat, ist der Humor.
Mhm.
Rosenberg hat hier so viel grotesken Humor eingebaut, ohne too much und over the edge zu gehen, dass ich vor allem wegen dem Humor einen massiv Spaß an diesem Comic hatte, abgesehen davon, dass er aufgrund von Landinis Artwork auch noch sehr, sehr gut aussieht. Ja, das heißt, wir haben ja so eine 13-jährige Göre, möchte ich mal sagen,
ja,
die vor allem aufgrund ihrer Naivität und bisher keinen Bezug zur Realität und zur Außenwelt ziemlich oft aneckt mit Trotz und unabsichtlicher Frechheit. Das bricht natürlich diese Spionagewelt, die da dargestellt wird, enorm auf. Ja? Mhm. Dieser Roboter-Bodyguard als Counterpart wirkt da mit so einem Deadpan-Humor, sehr nüchtern, logisch, sehr ultra-rationale Art, die gegen diese fast zynische Art von Annalise entgegensteht und halt ganz, ganz viele tolle, charmante Dialoge und Momente hervorzaubert, dass ich manchmal wirklich laut lachen musste. Obendrauf kommt dann noch dieser absolut groteske Superspion, Alistair Rook, der auch dafür verantwortlich ist, dass Annalise Vater gestorben ist, der so eine Assi-Version von James Bond ist.
Okay, ja. Also noch ein bisschen prolliger, oder?
Deutlich prolliger, total wahrscheinlich drogen- und alkoholabhängiger, okay, ja. Playboy, der eigentlich nur von einem Harem zum nächsten springt und mehr Tripper-Infekte als Waffen mit sich schleppt und irgendwie es schafft, die Welt zu retten, obwohl er selbst eigentlich ein Verhalten an den Tag legt, dass er doch wahrscheinlich eher der nächste Superschurke sein könnte.
Okay.
Stell dir vor, James Bond geschrieben von einem frühen Guy Ritchie.
Ja, ich muss gerade an wie hieß das, Jimmy's Bastard von Garth Ennis denken.
Bei ja, 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 so in der Art, ja, so in ja. der Art, genau. Ja. Ganz, ganz tolle Miniserie, hat mega Spaß gemacht bis zum Schluss. Groteske Figuren, die aufgrund dieses Humors auch geschafft haben, dass die Charaktere eine Menge Tiefe bekommen haben. Also deswegen meine ich, dass der Humor für mich hier sehr, sehr wichtig war, weil nichts von den Charakteren und nichts von den Elementen, die dort stattfinden, ist unbekannt. Also du hast da von James Bond, Austin Powers und so weiter ganz, ganz, ganz viele Elemente drin, die du kennst. So eine Elvira-artige Countess, Superschurken, die auf einem Schloss lebt und geheime Machenschaften hat und etc. Ja, und ihre Untertanen missbraucht, könnte man fast sagen. Ja. Alles mögliche an Elementen dabei, die man so kennt, aber dieser Humor da oben drauf verschafft den Figuren halt so viel Tiefe und so viel Elemente, die man fast lieb gewinnen könnte. Ja.
Ja.
Hat mega Spaß gemacht und zum Schluss gab es dann natürlich dann auch noch den Hinweis, dass es natürlich aus der Welt auch eine Fortsetzung gibt. Und zwar hat Rosenberg angekündigt, dass eine Spionage-Story zu Alistair Rook, also dem Spion, kommen wird, der hier als Nebenfigur, also sehr wichtige Nebenfigur fungiert. Und der Comic wird heißen In Good Hands with Bad Company, a Rook Spy Thriller. Freue ich mich mega drauf.
Das ist cool, ja. Meinst du, die machen noch ein größeres Universum draus?
Es wirkt so. Das Potenzial dafür ist da. Das Potenzial dafür ist da. Hat auch tolle Scores bekommen. Ich habe ganz viel Spaß gehabt an jeder der einzelnen Ausgaben. Gab keinen Ausfall. We Are Taking Everyone Down ist aus 1 bis 6. Sehr, sehr empfehlenswert.
Sehr schön. Ja, und wahrscheinlich wieder ein Titel, der in Deutschland.
Ja.
Meinst du doch?
Wie gesagt, es gibt ja so einen tollen deutschsprachigen Verlag, der sich gerade sehr an Matthew Rosenberg Indie-Comics versucht. Und das wäre ein heißer Kandidat. Ja, ein sehr, sehr heißer Kandidat.
Ja.
Gerade weil du hier auch so volumeweise abgeschlossene Geschichten zu bringen.
Ja, das wäre natürlich gut, ja. Wir drücken die Daumen und schielen rüber.
Ja.
Ich habe mit Superheldenkram weitergemacht.
Mhm.
Und zwar habe ich mit Hulk weitergemacht, dem Unglaublichen.
Ja.
Ja, wie er im Deutschen so schön heißt. Philip Kennedy Johnson schreibt weiterhin Hulk, Nick Klein zeichnet mit ein paar Hilfen. Wir haben jetzt das vierte Paperback bekommen. Rein inhaltlich, Bruce Banner bzw. der Hulk sind sich immer noch nicht einig, wer das Sagen hat, und streifen weiterhin durch die Hinterlande von Amerika. Gejagt werden sie von verschiedensten Monstern, die in Hulk die Möglichkeit sehen, ihre uralte Göttin wieder zu erwecken, und wollen ihn deswegen ganz gerne gefangen nehmen. Er hat zwischenzeitlich Hilfe von Charlie, einer jungen Ausreißerin, und im letzten Band, und das muss ich jetzt nur mal spoilern, das gehört mit dazu, ist es passiert, dass Charlies Seele in einer kleinen Puppe eingeschlossen wird.
Mhm.
Und der Hulk ist jetzt drauf und dran, sich mit der aktuellen Erzfeindin zu treffen, weil nur sie hat die Chance, Charlie zu befreien. Also es läuft so ein bisschen auf dieses ultimative Finale aus. Die letzte Schlacht, wird Hulk gewinnen und die alte Göttin bleibt verschlossen, oder wird er verlieren und sie wird quasi freigesetzt. Und er ist jetzt dazu gezwungen, sich in diesen Kampf zu begeben. Vorher, das erste Kapitel ist aber ein geschichtlicher Abriss, eine Rückschau, wo wir lernen, dass der Hulk gar nicht der erste Avatar ist, der so ähnlich ist. Also der so groß und kräftig und ne, der diese Kraft beinhaltet, sondern es gibt so einen kleinen historischen Abriss. Danach gibt es dann diese Begegnung, da zeichnet auch Nick Klein wieder. Und ich bin, also mir macht das immer noch ganz großen Spaß. Das ist alles sehr düster und passt zum Hulk, und ich mag die Reihe vor allem, weil ich das lesen kann, ohne das ganze Marvel-Gedöns gerade lesen zu müssen. Das funktioniert alles für sich.
Mhm.
Auch wenn Bloodhunt irgendwie mal dazwischen kommt, auch das kannst du so lesen, ohne zu wissen, was Bloodhunt ist. So, das ist alles toll in der Reihe drin. Aber das Finale fand ich ein bisschen ernüchternd, weil das auch auf 2-3 Hefte angelegt ist.
Ja.
Und das war jetzt, also dafür das alles. Liegt aber vor allem daran, habe ich das Gefühl, dass zwischen danach dann Hulk 800 kam, das Heft. Und da hat man halt alle möglichen Kreativen dran gesetzt, die alle irgendwie so kurze Stories, die haben vielleicht so 4-5 Seiten oder so, also gefühlte 4-5 Seiten, ja, viel mehr ist es auch nicht, blätter gerade nochmal durch, geschrieben haben, wo verschiedenste Hulk-Figuren aufgekommen sind. Ne, der Red Hulk war dann dabei, She-Hulk hat ein Kapitel bekommen. Ja, und so hatte ich ein bisschen beim Lesen das Gefühl, ah, jetzt mussten sie die Story aber auch zu Ende bringen, damit sie dann mit Hulk 800 was anderes erzählen können. Und das Gefühl kriegt man da so ein bisschen, leider.
Findest du das auch immer so problematisch, dass wenn die großen runden Nummerierungen bei den Heften kommen, dass das meistens immer die langweiligsten Publikationen überhaupt sind?
Ja, ich verstehe auch gar nicht.
Die werden immer so groß angekündigt und so groß aufgezogen und dann machen die da so anthologiemäßig so ein Mega-Heft, was dann auch natürlich schweineteuer ist, alles gut und schön und klar, es ist geil, 800 Ausgaben und so weiter. Aber du weißt vorher immer schon, die bombardieren dich da mit unterschiedlichen Kreativteams, mit Kurzgeschichten, die halt vorab schon nichts anderes sind als reine Kurzweiligkeit, weil der eigentliche Plot überhaupt nicht vorangebracht wird. Und ich fände das eigentlich viel, viel cooler, wenn man sich diese Gelegenheit zunutze machen würde und sagt, ich habe jetzt hier Hulk 800, wir machen jetzt einfach mal eine mega große Ausgabe oder wir schreiben unseren Plot so, das ist halt ein mega Riesenfinale oder ein Plot-Twist oder ein Turning-Point in unserer Handlung, genau in dieser Ausgabe kommt oder irgendwas.
Genau, da richten wir alles auf für die Zukunft, richtig, für die nächsten 40, 50 Hefte.
Das fände ich viel geiler, als wenn die da jedes Mal diese bescheuerten Anthologie-Sachen machen, wo dann halt vierseitige Kurzgeschichten drin sind, die eh egal sind.
Exakt, ja, ich muss mich auch immer dazu zwingen, die zu lesen.
Mhm.
Also wenn ich schon sehe, das sind jetzt irgendwie nur 4 Seiten oder so.
Ja.
Oh, ja, komm.
Genau.
Nee, Andreas, konzentrier dich, liest jetzt wirklich.
Ja, ja, hast bezahlt, liest jetzt. Ja,
ja, genau, weil sonst habe ich ganz schnell das Gefühl, das war doch hier alles egal, warum eigentlich. Bin ich ganz bei dir. Man könnte da so viel Schönes machen. Oder erzähl halt die Geschichte weiter. Und mache zu was Besonderem, weil du vielleicht in physikalisch mehrere Variant-Cover bringst oder, also für die Sammler, für die es wichtig ist, kannst du ja was bauen, ohne die Geschichte zu beeinflussen. Ja. Daher, also ich bin immer noch sehr, sehr zufrieden. Der liefert einen super Job ab, auch Nick Klein. Man merkt sofort, der ist dann bei dem Story-Arc zum Finale, ist er wieder Zeichner und das hättest du mir vorher gar nicht sagen müssen, das merke ich beim Umblättern. Das sieht fantastisch aus. Ich werde auch weiterlesen, ich freue mich darauf. Ich weiß gar nicht, ich müsste mal gucken, zu welcher Nummer die ja neu starten mit demselben Kreativteam. Aber ich glaube, ein bisschen Platz haben wir da noch. Wir sind im Deutschen immer ein bisschen hinten dran.
Ja, ja.
Genau. Aber das wäre jetzt auch so ein Punkt gewesen, wo es mich auch nicht gewundert hätte.
Ja. Eigentlich wird man keine News heute machen, aber wenn wir
den
großen Umstand zu Kennedy Johnson noch droppen.
Ja, bietet sich an. Es ist eigentlich ganz einfach gesagt, er hat sich dazu entschieden, einen Exklusivvertrag mit Marvel zu unterschreiben. Was bedeutet, dass er zumindest jetzt über einen absehbaren Zeitraum nirgendwo anders publizieren darf, also seine Geschichten nirgendwo anders publizieren darf.
Ja. Das heißt, eigentlich Autor von Batman und Robin bei DC Comics, das wird auslaufen, logischerweise. Ja. Er wird dann exklusiv für Marvel schreiben. Normalerweise sind diese Exklusivverträge bei den beiden großen Playern dafür gedacht, die jeweiligen Kreativen von großen Konkurrenten fernzuhalten. Meistens, ich kann jetzt nicht hier für diesen Vertrag sprechen, haben diese Verträge oder diese Exklusivverträge aber eine Klausel drin, dass Eigenveröffentlichungen, also Indie-Comics, sehr wohl möglich sind, sie aber halt beispielsweise ein exklusiver Marvel-Vertrag davon abhält, bei DC Comics zu schreiben. Ja. So, und ich weiß jetzt nicht, wie das hier ist, aber bei den meisten ist es so, die Exklusivverträge haben, dass sie nebenbei halt auch noch Comics für Image oder Boom Studios schreiben können, ihre eigenen halt in die veröffentlichen. Weiß ich jetzt nicht, wie das bei Philip Kennedy Johnson ist, aber er wird jetzt künftig exklusiv zumindest Superhelden-Titel nur für Marvel schreiben.
Ja, ja.
Mhm. War jetzt eigentlich auch die Rede, was er jetzt genau übernimmt, abgesehen von Hulk?
Ich habe noch nichts gelesen, nee.
Nee,
nur, dass er erstmal exklusiv ist. Er hat ja auch ein schönes Video auf Social Media gepostet, also wie ich fand. Du hattest es mir auch zugeschickt, ich habe es nicht gesehen. sehr fannah, wo er sich auch bei den DC-Fans entschuldigt hat und sagte, hey.
Tut mir leid, ja.
Genau, aber ich wollte es euch wenigstens einmal erklären.
Ja. Na, ist halt logisch,
Hey, gute Entscheidung. Also,
freie Jobwahl. Wenn du ein gutes Angebot bekommst und du da Bock drauf hast als Künstler oder Künstlerin, dann machst du das halt. Ja,
ja, und es ist ja limitiert. Ne? Also ja, auch wenn er jetzt 2-3 Jahre exklusiv bei Marvel ist, das heißt ja nicht, dass er nie wieder zurück kann.
Richtig.
Ja. Genau, soviel zum Hulk.
Ich bin ja ein Mensch, der sich sehr, sehr schnell thematisch beeinflussen lässt.
Mhm.
Das heißt, wenn ich irgendwas mache, was mir gerade Spaß macht, ist es nicht unwahrscheinlich, dass ich da thematisch dann auch noch brutal eintauche. Merkt man bei mir, wenn ich beispielsweise Star Wars Videospiele spiele oder Filme gucke, dass ich dann auf einmal wieder einen Hieper kriege, ein paar Wochen lang Star Wars Comics zu lesen. Sowas passiert mir ja recht schnell. Jetzt waren wir neulich, meine Frau und ich, bei Freunden und haben an einem Pen-and-Paper-Abend teilgenommen und haben dort Call of Cthulhu gespielt. Und das hat Spaß gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht. Es war ein toller Abend. Wir hatten viel Spaß. Ich bin sehr thematisch abgetaucht und habe dann Bock bekommen, Lovecraft zu lesen.
Hm.
Und habe überlegt, was mache ich denn? Ich habe nämlich einige Manga von Gutanabe noch hier rumliegen. Eigentlich fast alle von ihm. Wovon ich den Großteil nicht gelesen habe. Bisher.
Ach, krass. Ja. Ja.
Natürlich kenne ich den Großteil der Lovecraft-Stories und Geschichten, weil ich es im Original gelesen habe, aber die Manga-Adaption meistens nicht. Ich kaufe mir die zwar immer, dann stehen die im Regal, dann blättere ich die durch und denke, ah, ist toll, aber ich krieg halt immer wieder nicht so diesen Hieper, ja, denn auch zu lesen, weil eigentlich kenne ich die Geschichte ja. So, weißt du? Aber ich finde es ja trotzdem cool, dass sie da ist und ich will sie immer haben. Deswegen kaufe ich sie. So, und jetzt hatte ich aber so viel Bock, dass ich mir tatsächlich das Grauen von Dunwich geschnappt habe und die drei Bände mal durchgearbeitet habe. Und da hatte ich sehr viel Spaß dran. Hast du Grauen von Dunwich gelesen?
Grauen von Dunwich nicht, aber von Gotanabe habe ich diverse von seiner Adaption gelesen, ja.
Die Originalgeschichte von Lovecraft?
Ja, ja, ja. Das,
die kennst du?
Ja, ich habe ja auch so ein fettes H.P. Lovecraft, das Werk rumstehen,
ja,
wo auch kommentierte Fassung. Ja, ja, Lovecraft kenne ich recht gut. Ja.
Ich habe dann, nachdem ich es gelesen habe, wusste natürlich, ich werde hier darüber sprechen. Mir ist es wirklich schwer gefallen, zu überlegen, wie ich jetzt darüber rede. Hm. Ich werde jetzt natürlich gleich erstmal sagen, worum es in dem Manga geht, aber wie bewertest du sowas? Weil es ist ja jetzt keine neue Geschichte. Es ist eine Adaption einer allseits bekannten Geschichte. Und das ist jetzt nicht so wie bei Witcher, wenn jetzt irgendeine Sapkowski-Mini-Story oder Kurzgeschichte nacherzählt wird, wo du davon ausgehen musst, dass 80% der hier Hörenden wahrscheinlich die Originalgeschichte nicht kennen.
Ja.
Gehe jetzt davon aus, bei Das Grauen von Dunwich kennt halt jeder.
Ja, zumindest halt die Ansätze, glaube ich.
Die Ansätze, ne? Ja. Also, ich erzähle erstmal, worum es geht. Ja, die Geschichte spielt im abgeschiedenen, verfallenen Ort Dunwich in Massachusetts. Irgendwann in den 20er Jahren, es handelt über mehrere Jahre hinweg und es geht im Kern um die recht degenerierte Whateley-Familie. Lavinia Whateley ist eine zurückgezogene Frau, die dort auf diesem Hof in Dunwich lebt oder in einem Bauernhof, Farmhaus lebt und auf mysteriöse Weise ein Kind zur Welt bringt, Wilbur. Wer der Vater ist, ist nicht bekannt. Und es wird auch recht schnell deutlich, dass das möglicherweise gar kein menschlicher Ursprung war. Wilbur wächst extrem schnell, unnatürlich schnell und besitzt erschreckende Intelligenz und hat offenkundig sehr, sehr düstere Absichten. Besonders schon in sehr jungen Jahren, als er 4 Jahre alt ist, perfekt lesen und schreiben kann, sich wie ein ja schon älterer Teenager artikulieren kann und sehr, sehr viel Interesse an ungewöhnlichen, okkulten Situationen bzw. Hintergründen hat. Der Großvater der Whateley-Familie zieht Wilbur mit dem Ziel auf, ein uraltes Ritual zu vollenden. Dafür erweitern sie ihr Farmhaus regelmäßig, halten scheinbar seltsame Kreaturen im Inneren eingesperrt und arbeiten fieberhaft mit okkulten Texten, vor allem dem sogenannten Necronomicon. Allseits bekannt, ja. Einer der Texte von Lovecraft, in dem das Necronomicon so prominent dargestellt wird. Ja. Als Wilbur schließlich versucht, eine vollständige Ausgabe des Necronomicons aus der Miskatonic University zu stehlen, weil sein Exemplar ist, da fehlen einige Seiten, wird er ertappt, kommt dabei ums Leben und es wird deutlich, dass sein Körper schreckliche entmenschliche Züge trägt. Ja, wie geht's weiter? Kurz darauf bricht das eigentliche Grauen aus und eine Kreatur durchzieht Dunwich und legt nahezu alles in Schutt und Asche oder sehr viel. Und im Zentrum steht nachher eine Expertengruppe, angeführt von Dr. Armitage von der Miskatonic University, die sich versuchen, diesem Grauen entgegenzustellen. Ja. Ich lasse das gesamte Finale da ein bisschen außen vor für den Fall. Ja, das ist so im Großen, im Groben eigentlich so die Handlung.
Ja.
So, und was macht man? Man kennt jetzt die Originalstory. Man liest jetzt die Manga-Adaption von Tanabe. So, was macht man da als Leser oder Leserin? Man vergleicht.
Ja, natürlich, natürlich.
Man also, vergleicht.
Ja. Für mich gibt es immer so ein Key-Element. Mhm. Und das ist, Lovecraft spielt viel mit dem Unvorstellbaren, Unsagbaren, Unzeigbaren. Und dann geht einer hin und macht eine grafische Adaption von etwas, was man nicht zeichnen kann.
Und das ist der Punkt, ja. Lovecrafts Horror basiert viel auf dem, dem, was du dir vorstellst, von dem, was er andeutet.
Genau, ja.
Ohne es zu direkt zu symbolisieren oder zu beschreiben, sondern nur in der Andeutung, im Schema quasi bei dir ins Unterbewusstsein einzupflanzen und der Horror kommt von dir selbst, von dem, was du dir davon vorstellst.
Genau, wenn es überhaupt möglich ist. Ne?
Wenn es überhaupt möglich.
Wenn wir an die Farbe aus dem All denken, wo dann über die Beschreibung eine Farbe, die es auf der Welt nicht gibt.
Ja, genau. Denkst,
ja, schwierig okay. Jetzt.
Schwierig, genau.
Ja.
So, dann hast du jetzt hier eine Adaption des Textes, der halt visuell ist und sollst halt dasselbe erleben, was natürlich nicht dasselbe ist, aber ich habe trotzdem Spaß daran. Ich finde das trotzdem cool. Ja, Tanabes Zeichenstil finde ich sehr stark, auch wenn ich weiß, dass immer wieder kritisiert wird, dass er sehr, sehr ähnliche Gesichter zeichnet. Kann man kritisieren, ist auch vollkommen legitim.
Da fallen mir aber diverse Künstler.
Also. Ja, ja. Aber in der Summe finde ich Tanabes Zeichenstil eigentlich sehr, sehr stark. Vor allem, wenn es nachher so um komplexe Situationen, Settings, Landschaften und so weiter.
Gerade das, ne?
Ja, also, ja.
Landschaften ist schon.
Mega, mega gut. Lovecraft beschreibt viel, Tanabe zeigt es. Ja, wir haben hier im Vergleich zum Originalwerk eine deutlich komplexere Darstellung der Bewohner. Wir haben eine düsterere Landschaft, als ich das jetzt aus dem Lovecraft-Text in Erinnerung habe. Muss ich dazu sagen, ist jetzt auch eine Ewigkeit her, dass ich das Original gelesen habe. Mhm. Ich empfand auch, dass die Whateley-Familie noch viel heruntergekommener präsentiert wurde hier in der Geschichte, als ich es von der Beschreibung aus Lovecrafts Text in Erinnerung habe. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das auch so... Du hast den Manga jetzt nicht gelesen.
Nee, den habe ich nicht gelesen.
Okay. Die Figuren selber werden nicht geändert, aber ich finde, es alles irgendwie intensiver dargestellt, als es noch in dem Lovecraft-Text war.
Lovecraft ist auch immer sehr nüchtern, was seine Figuren angeht, ne? Also.
Er ist ziemlich nüchtern. So wirkt hier zum Beispiel Lavinia auch viel tragischer in der Geschichte. Mhm. Ja. Auch ihr Schicksal und ihr Verschwinden dann nachher wirkt irgendwie tragischer dargestellt und noch infantiler und irgendwie trauriger. Ja.
Mhm.
Wilbur auch von dem Blickwinkel her, von seiner Gestik und von diesem fischartigen Gesicht, was er nachher hat. Das ist nochmal eine ganz andere Dimension, das auch so dargestellt zu bekommen und zu sehen, als es halt einfach nur zu beschreiben, also beschreiben zu beschreiben zu kommen.
Ja.
Fand ich toll. Und Armitage wirkte so als Figur auch ein bisschen entschlossener und weniger nüchtern in seiner Handlungsweise.
Na, cool. Ja. Mhm.
Mir hat es wirklich gefallen. Ich mag die Tanabe-Adaption generell sehr gut. Ich habe halt Farbe aus dem All habe ich damals gelesen gehabt.
Mhm.
Und ich glaube, der Hund war auch, das hatte ich auch gelesen.
War das nicht so ein Sammelband, glaube ich?
Ja, das war eine Kurzgeschichtensammlung. Sehr viel mehr eigentlich nicht. Und ich bin jetzt hier noch eigentlich scharf drauf, das, was ich jetzt schon seit Ewigkeiten im Regal habe, nämlich meine Lieblings-Lovecraft-Geschichte Schatten Owens Maus zu lesen.
Ja, natürlich, ja. Ja,
es war meine erste Lovecraft-Geschichte, es ist meine liebste Lovecraft-Geschichte. Ich hab den Band da stehen. Ich glaube, ich werde mich mal sukzessiv durch alle durcharbeiten. Momentan habe ich Bock. Und Grauen von Dunwich hat das ehrlich gesagt noch ein bisschen verschärft nach meinem uranfänglichen Interesse, was ich jetzt hatte. Ja.
Sehr gut. Shadow Over, dann Infamous, muss ich mal dran denken, ich war mit Alex, ich weiß gar nicht, vor 2-3 Jahren in Holland, in einem kleinen Ort, der heißt Urk. Und der hat mich komplett daran erinnert. So ein kleiner, kleiner Hafen. Ja. Oben war so ein Leuchtturm, wo wir dann auch spazieren waren. Da war so ein kleines Dorf hinter mit so 25 Häusern. Und wir sind da so durchgelaufen. Ich dachte die ganze Zeit, oh fuck, oh fuck.
Krass, ja.
Ja, das wird hier nicht gut für uns ausgehen. Ja. Sobald mit den Tentakeln wachsen oder Kiemen, haue ich ab. Ja.
Ich war glaube so 17, 18, als ich das erste Mal mit Lovecraft in Kontakt kam. Und das war auch nur, weil ich in einer Videospielzeitung gelesen habe, dass die Videospiele, die ich zu der Zeit sehr geliebt habe, die Silent Hill-Reihe, dass Schatten über Innsmouth eine der Inspirationsquellen für das Konzept des Silent Hill war.
Ah, okay, ja.
Und deswegen wollte ich die Geschichte unbedingt lesen. Und ich war damals, ich weiß nicht aus welchem Grund, irgendwann mal in Magdeburg gewesen und habe dort einen Lovecraft-Sammelband, wo diese Geschichte drin war, in einem Buchladen gefunden, habe mir die gekauft und habe die gesamte Geschichte dann auf der Zugfahrt nach Hause, die dann auch noch massive Verspätung hatte, deswegen hatte ich Gelegenheit, die gesamte Geschichte zu Ende zu lesen. Und das war mein erster Kontakt mit Lovecraft. Und,
ah, schon starker Kontakt.
Ne? Ja, ja. Also. War halt auch ein Bomben-Impact dann halt, ja.
Ja.
Erinnere ich mich immer wieder gern zurück und jetzt, ich denke, die Adaption haue ich mir nochmal rein und dann spreche ich vielleicht noch drüber.
Also auch alle, die ich bisher gelesen habe, haben sich auch gelohnt.
Ne? Ich befürchte halt, dass es nachher so ein bisschen repetitiv wird, weil, was willst du sagen? Die sind alle irgendwie gut, ja? Ja. Man muss halt, was ist jetzt die Zielgruppe dafür? Also logischerweise, du hast Bock auf Lovecraft, du bist ein Fan von Lovecraft. Dann willst du das lesen, um irgendwie eine Visualisierung dafür zu kriegen und das, die Geschichte einfach nochmal zu erleben. So, da hast du nachher eine 50-50-Chance, du gehörst zu der Gruppe, die daran Spaß haben und sich darauf einlassen können und sagen, für mich funktioniert diese Visualisierung. Das ist das, wie es bei uns der Fall ist. Es gibt aber auch Leute, die sagen, nee, ich brauche die Originalbeschreibung und diese schemenhafte, subtile Beschreibung des Originaltextes. Für mich funktioniert das visuell einfach nicht. Ist okay, dann brauchst du dir die Mangas nicht kaufen. Oder für die Leute, die einfach Lovecraft-Texte ein bisschen zu trocken sind, bei denen das nicht so funktioniert, diese alteingesessenen Texte so zu lesen und dass die da zünden, für die könnte das auch eine Möglichkeit sein, um an diese Lovecraft-Geschichten ranzukommen, ohne die, ja, nicht mehr ganz so frischen Texte aus dem Original.
Ja, ich glaube, das ist auch die ursprüngliche Idee eigentlich.
Ja, genau.
Die nochmal weiterzutragen an Leute, die das sonst nicht rankommt.
Mhm.
Ja.
Ja. Ich gebe mir den Rest nochmal und den erzähle ich euch dasselbe hier nochmal mit anderen Geschichten weg.
Bevor ich jetzt weitermache, möchte ich ganz gerne Triggerwarnung aussprechen. Denn im folgenden Titel geht es um Gewalt, vor allem an Kindern. Wer damit Probleme hat, ist falsch. Wer sich dadurch besonders getriggert fühlt, sollte sich den nächsten Timecode suchen. Genau. Probleme haben hoffentlich alle damit. Also ich hatte es. Ja, ich habe Batman Stumme Schreie gelesen. Ein Titel, der schon vor Monaten bei Panini rausgekommen ist. Im Zuge der DC Black Label Titel ist das wieder veröffentlicht worden. Ein Band von 92 in einem schönen, großen Album. Warum das in einem großen Album auch reingehört, da können wir gleich drüber sprechen. Aber erstmal inhaltlich, wir sind in einem Gotham, in dem Jim Gordon gerade erst Commissioner geworden ist, also ganz frisch gebacken, neu im Job. Und in Gotham gibt es immer wieder brutale Morde. Und natürlich untersuchen Jim und auch Batman diese Mordreihe. Und am Anfang glauben sie, das hat irgendwie was mit Drogen zu tun, die auf der Straße unterwegs sind. Es kommt aber schnell heraus, dass es um Kindesmissbrauch geht. Und eigentlich geht es nicht nur darum, Kindesmissbrauch, sondern das ist so der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte, die hier erzählt wird. Denn es gibt Andeutungen auf beiden Seiten des Gesetzes. Also Jim Gordon stark unter Druck, zu Hause oft unzufrieden. Und das ist wahrscheinlich auch so die Kernbotschaft, die mit in diesem Comic sitzt, dass Druck nicht an Kindern auszulassen ist und dass man das überall finden kann. Der Band ist aufgrund, also die Geschichte kommt von Archie Goodwin, die ist sehr intensiv geschrieben und wird nur nochmal gestützt durch Scott Hamptons Zeichnung, denn der hat wirklich so kleine Gemälde, so ölgemäldeartig oder wahrscheinlich, es werden keine Ölfarben sein, aber es kommt so ein bisschen so rüber und alles ist in so blau und schwarz gehalten. Es ist alles ein bisschen verwischt, alles ein bisschen unwirklich. Es wirkt immer sehr, sehr bedrückend und da spielt das halt stark zusammen. Ne? Du hast dieses krasse Thema, du hast ganz viel Gewalt in diesem Band. Also die Gewalt an Kindern wird nicht direkt gezeigt, aber halt Batman ist auch sehr brutal, geht sehr klar gegen Leute vor. Die Morde sind sehr brutal. Man hat Szenen, wie auch ein Bruce Wayne nachts im Bett sitzt, nicht schlafen kann, sich von links nach rechts wiegt. Und das ist halt alles sehr deprimierend und bedrückend. Und das schafft eine Atmosphäre, der man sich gewachsen gefühlt sein muss. Und deswegen lag es auch bei mir so lange rum. Weil ich immer dachte, boah, nee, da möchte ich mir auch mal eine Zeit für nehmen, das in Ruhe zu lesen. Und da ist auch toll, dass es im großen Album kommt, weil so wirkt das Ganze nochmal ein bisschen mehr. Ist der Band eine Empfehlung? Ja, ich glaube schon. Also, er ändert nichts am Batman-Universum, darum geht es auch nicht. So, das ist hier nichts, was irgendwie das Mysterium Batman ankratzen soll. Das ist nichts, was Jim Gordon erklären soll. Das ist auch nichts, was Jim Gordon zerstören soll. Das ist ein Kriminalfall, der aber eigentlich ein ganz essentielles Problem in den Mittelpunkt rückt und zeigt, in welchen Bereichen des Lebens man dem alles begegnen kann. Und wie tiefgehend das sein kann. Und dass es vielleicht auch Dinge gibt, wo man zwar den Verursacher hinter Gittern bringen kann, aber den eigentlichen Schaden, den kannst du nicht mehr auffangen, der da passiert ist.
Harte Story.
Ja, genau. Richtig hart. Vielleicht nicht das Passende für die Weihnachtszeit. Aber
also ihr wollt euch von eurem Familientrauma ein bisschen ablenken mit einem anderen Trauma.
Ja, genau. Mhm. Batman Stumme Schreie. Im Black Label erschienen bei Panini für, gute Frage, müsste doch eigentlich hinten draufstehen, oder? 22 Euro.
Mhm.
Ja.
Schöner Downer zum Abgang heute.
Ja, ich hab gleich eine schöne Medienempfehlung, die wieder nach oben geht.
Ja, dann erzähl mal.
Soll ich direkt anfangen?
Fangen wir an.
Dann monologisiere ich weiter mit meiner Medienempfehlung. Liebe Leute, wenn ihr mit der traumatisierten Familie vor Weihnachten noch ins Kino gehen wollt, macht das und guckt euch Zootopia 2 an.
Aber wirklich?
Boah, ist der gut.
Heißt der nicht Zoomania?
Zootopia im Englischen, glaube ich, ne?
Keine Ahnung.
Ja, ich weiß nicht, wie ich auf den Titel gekommen bin.
Ich bin gestern am Kinoplakat vorbeigelaufen, deswegen habe ich es gesehen.
Zootopia im Englischen, Zoomania im Deutschen.
Alles klar.
Genau. Der zweite Teil ist da. Wenn euch der erste gefallen hat, ich finde den zweiten vielleicht sogar noch ein Stückchen stärker.
Okay.
Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich hatte sehr viel zu lachen im Kino. Mhm. Vor allen Dingen das Worldbuilding und das Drumherum funktioniert großartig. Ihr müsst den ersten gar nicht gesehen haben, um den zweiten zu verstehen. Es hilft aber. Man kriegt noch ein paar mehr Anspielungen, ein paar mehr Figuren erkennt man wieder.
Mhm.
Wirklich rundum gelungen, kann ich nur empfehlen.
Da klickt gerade was bei mir, was ich dich eigentlich fragen wollte. Hat nichts damit zu tun, aber wo du gucken sagst, bist du denn schon in der neuen Stranger Things Staffel drin?
Nee, ich habe aber auch die alten alle nicht gesehen.
Oh. Was?
Meine Frau möchte so gar nicht Stranger Things gucken.
Okay.
Und gar nicht. Und daher bin ich auch nie dazu gekommen, das mal irgendwie zu sehen.
Krass. Okay, gut. Das schieben wir mal beiseite für euch da draußen, falls ihr noch nicht geschaut habt. Meine Frau und ich haben die ersten beiden Folgen jetzt der vier jetzt verfügbaren Folgen der fünften Staffel geschaut. Und bei mir war vorher lange Zeit Thema, gucke ich jetzt die ersten vier nochmal, was irgendwie utopisch war, weil ich dafür die Zeit einfach nicht habe. Ich wollte aber einen Recap haben und den empfehle ich mal. Das ist jetzt nicht meine Medienempfehlung, aber das fällt mir gerade ein. Cinema Strikes Back haben einen 20-minütigen Recap der ersten vier Staffeln gemacht, aber nicht so, dass sie wie viele andere im Netz einfach nur Szenen aneinander geschnitten haben, dass man irgendwie nochmal so wie quasi, was ist zuletzt passiert, bekommt, sondern sie haben wirklich erzählerisch den großen Kernplot der ersten vier Staffeln mit den essentiellen Parts nacherzählt und nochmal aufbereitet, was ich sehr gut und sehr vorbereitend für die neue Staffel fand oder die letzte Staffel jetzt fand. Daher 20 Minuten Cinema Strikes Back Recap, Zusammenfassung Stranger Things Staffel 1 bis 4. Für alle, die da irgendwie was brauchen, wie ich auch, um sicher zu sein und nicht alle vier Staffeln vorher nochmal gucken zu können und zu wollen. Ja,
Mhm.
Andreas, für dich, Alter, guck das.
Machen ja,
wir. Ja,
ja, ja.
Machen wir. Medienempfehlung von mir. Ich habe mal wieder, endlich mal wieder, eine Black-Metal-Platte dabei. Denn aus Frankreich kommt eine meiner Lieblings-Black-Metal-Bands mit einem neuen Album, Blut aus Nord. Ethereal Horizons ist jetzt veröffentlicht worden am Freitag. Ganz, mhm, ganz tolle Platte. Ganz tolle Platte. Sie gehen mal wieder ein bisschen weg von dem sperrigen, dissonanten Zeug in sphärische, melodiöse Black-Metal-Angelegenheit. Keine Sorge. Frei von jeglichem NSBM-Background braucht man keine Sorge haben diesbezüglich, sonst würde ich es hier nicht empfehlen.
Ich wollte schon sagen.
Das heißt ja. So, ja. Sonst würde ich es hier nicht empfehlen. Ganz, ganz tolles Album, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ist toll produziert, toll geschrieben. Ja, darüber hinaus aber auch noch eine Podcast-Empfehlung. Unser Hörer Thorsten hat mir einen Podcast empfohlen. Nochmal herzlichen Dank dafür. Und zwar vom Bayerischen Rundfunk, der Kulturleben-Podcast, hat eine Episode über Comics gemacht, beziehungsweise Titel Superhelden mit Abgründen, der britische Comicautor Alan Moore. Es geht in der Episode nicht nur um Alan Moore, auch Autoren wie Chris Claremont werden zum Thema, kommen auch zu Wort, beziehungsweise werden dort mit Interviewschnipseln eingebracht. Und es geht vor allem um die Abgründe bei Superhelden, die etwas düsteren Elemente im Superheldenkosmos werden hier thematisiert und anhand von Autoren wie Alan Moore oder Chris Claremont. Sehr hörenswert. Nicht wirklich essentiell Neues, wenn man ziemlich tief in der Bubble drinsteckt, aber es ist trotzdem angenehm zu hören. Kann ich nur empfehlen.
Sehr gut.
Nochmal danke an Thorsten für die Empfehlung.
Jawohl. Ja, ist bei mir auch noch in der Liste der Podcasts. Mhm. Ach Gott, ist die lang.
Mhm.
Ja, wir brauchen einfach mehr Zeit.
Wir brauchen mehr Zeit. Das war's für diese Woche. Wir hören uns dann zur Groß 200 nächste Woche.
Ja, gar kein Druck. Groß 200 nächste Woche. Juhu.
Ich glaube, wir hauen gerade die Erwartungshaltung viel zu hoch. Also wir machen
ja,
wirklich.
Wir machen das wie die Superhelden mit ihren runden Säulen. Ja.
Ja, also entspannt euch, ja. Also erwartet da nicht allzu viel. Wir reden ein bisschen über Comics, wir reden ein bisschen über die Fragen, die ihr uns geschickt habt. Und wir haben noch keine Ahnung, wie das wird. Das kann auch mega langweilig werden. Vielleicht erzählen ja. Wir auch nur Quatsch, das kann auch sein. Also noch mehr Quatsch als sonst. Daher. Wir wissen selber nicht, was da auf uns zukommt. Wir lassen uns überraschen und wir hoffen, ihr habt vielleicht ein bisschen Spaß daran. Auf jeden Fall hören wir uns nächste Woche. Habt einen schönen zweiten Advent bis dahin. Macht's gut.
Bis dann. Tschüss.